tak? Nie wiem.
Hat Daniel Lichtrick gemacht. Ich hoffe, dass das niemand stört. Schwarm drin. Ja, ich stelle jetzt um auf Hochdeutsch. Es fällt mir einfacher, auf Hochdeutsch zu predigen. Heute Morgen geht es um eine fundamentale Tatsache. Etwas, das wir alle schon mal gehört haben und das wir auch wissen. Nämlich, dass Gott uns liebt. Gott liebt uns, liebt dich, liebt sie, liebt mich. Im Evangelium vom Evangelist Johannes lesen wir im Kapitel 3, Vers 16 folgendes. Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Einige werden jetzt denken, ja, das ist alter Kaffee. Das kennen wir, das haben wir schon x-mal gehört, das ist nichts Neues. So möchte ich all diesen Menschen die Frage stellen, was bedeutet es denn für sie, ganz konkret, zu wissen, dass Gott sie liebt? Welche Auswirkung hat diese Liebe Gottes in ihrem Leben? Es könnte aber auch sein, dass es unter uns heute Morgen Skeptiker gibt, die Mühe haben, zu glauben, dass Gott sie lieb hat. Kann das wirklich wahr sein, dass Gott mich liebt? Mich mag sowieso keiner, mich versteht keiner richtig und so weiter. Kennen Sie auch solche Menschen, die solche Fragen haben? Bin ich überhaupt liebenswert? Ja, wie kann es überhaupt so weit kommen, dass jemand zu einer solchen Überzeugung gelangt, eigentlich bin ich nicht so recht liebenswert? Ich will da ein paar Beispiele aufzeigen. Zum Beispiel eine Tochter bekommt als Kind von ihrer Mutter immer wieder die gleiche Botschaft zu hören. Lass das. Das kannst du nicht. Du bist zu klein. Das schaffst du nicht. Und so weiter. Diese Botschaften der Mutter oder des Vaters können ausgesprochen sein, aber auch unausgesprochen durch das Verhalten. Und das ist vielleicht noch schlimmer für das Kind. Oder zum Beispiel der Vater, der seinem Sohn zu verstehen gibt, aus dir wird sowieso nie etwas Rechtes. Ein Kind, das solche Botschaften immer wieder zu hören bekommt, wird dadurch geprägt. In den Augen eines Kindes erscheinen nämlich die Erwachsenen als mächtige, allwissende Menschen. Und das Kind denkt sich irgendwie, was die sagen, muss ja wahr sein. Und wenn sie sagen, dass ich nichts kann, dass aus mir nichts Gescheites wird, ja, dann muss das sicher einen Grund haben. Und so gelangt das Kind mit der Zeit zu der Überzeugung, dass es schlecht ist und dass es nicht liebenswert ist. Oder dass es nur liebenswert ist, wenn es große Leistungen ergibt, gute Noten in der Schule macht und so weiter. Und solche wiederholte Behauptungen seitens der Eltern können im Kind aber auch Wut auslösen. Je nach Charakter und Veranlagung eines Kindes kann sich diese Wut nach außen zum Ausdruck kommen oder nach innen richten. Das Kind wird entweder rebellisch gegen die Eltern oder es resigniert und zieht sich innerlich zurück. Und so wächst das Kind mit einem Bild von sich auf, das auf Minderwertigkeit gegründet ist. Und später, im Erwachsenenalter, kann dieser Mensch tatsächlich große Mühe haben, zu glauben, dass er oder sie liebenswert ist. Das kann ja so weit gehen, dass er oder sie es nicht fertigbringt, zu glauben, dass es überhaupt jemanden auf dieser Welt gibt, der uns liebt. Und zwar, der uns nicht wegen unserer Leistungen liebt, sondern der uns bedingungslos liebt und uns annimmt, so wie wir sind. Der Mensch ist von Gott her so geschaffen, dass er auf Liebe angelegt ist. Nicht nur der Mensch, sondern überhaupt alle höheren Lebewesen sind auf Liebe und Zuneigung angewiesen. Es gibt da ein eindrückliches Beispiel von einem Experiment mit einem Affenbaby. Tierforscher wollten sehen, was geschieht, wenn ein Affenbaby großgezogen wird, ohne von seiner Mutter Zuneigung und Liebe zu erhalten. Sie bauten ein Gerüst aus Draht, etwa die Form und Größe eines Affenkörpers. Darüber zogen sie ein Affenfell, dann wurde ein Affenkopf draufgestellt. Am Schluss sah das Ganze aus, so wie eine ausgestopfte Affenmutter. Und sie haben da auch Leitungen gelegt, wo dann die Milch fließen konnte und so weiter. Das Affenbaby war vollkommen frei, konnte jederzeit zu dieser Attrappe Affenmutter gehen und bei ihr Milch trinken. Das funktionierte ganz gut. Es wurde ernährt, bestens versorgt. Es erhielt alle Vitamine, um prächtig zu gedeihen. Der einzige Unterschied zu einer echten Mutter war, dass diese Mutter sich nie bewegte. Sie saß immer nur da, still, und konnte dem Affenbaby demzufolge keine Liebe und keine Zuneigung geben. Wissen Sie, was geschah? Das Affenbaby überlebte das Experiment nicht. Es starb an den Folgen des Liebesentzuges. Ja, wir alle tragen in uns eine Sehnsucht, geliebt zu werden. Aber der beste Ehepartner, der beste Freund, die beste Freundin kann jedoch diese Sehnsucht nicht wirklich und vollkommen stillen. In diesem Liebesvakuum muss eben die Liebe Gottes hinein. Dieses Verlangen nach Liebe, dieses Liebesvakuum gibt es seit dem tragischen Ereignis, das in der Bibel als Sündenfall bezeichnet wird. Von diesem Zeitpunkt an spürte der Mensch, dass er von Gottes Gegenwart und von Gottes Liebe irgendwie getrennt war und dass diese enge Gemeinschaft gestört war. Der Sündenfall hat zwar unter anderem zwei Dinge in Gang gebracht. Erstens, die Beziehung zwischen Gott und den Menschen wurde gestört. Und zweitens, der Tod im Dasein des Menschen trat ein. Unmittelbar nach dem Sündenfall geschah etwas Eigenartiges. Gott war im Garten Eden und rief: Adam, wo bist du? Adam heißt ja Mensch. Mensch, wo bist du? So wie ein Vater seinem straffällig gewordenen Sohn zuruft: Sohn, wo bist du? Was hast du getan? Und mit einem Mal merkt der Mensch, dass da etwas in ihm ist, das gestillt werden will. Eine tiefe Sehnsucht nach Liebe, nach Gottes Gegenwart. Und genau diese Sehnsucht nach Liebe ist mitunter auch ein Grund, weshalb es weltweit so viele Religionen gibt. Auf jedem Kontinent, in jeder Kultur versuchen Menschen einen Weg, einen Kontakt zu einer höheren Macht zu finden. Ihre Sehnsucht nach Liebe treibt sie dazu, auf die Suche nach Gott. Sie versuchen, diese gestörte Beziehung zu Gott von sich aus wiederherzustellen. Aber das funktioniert nicht, weil die Kluft, diese Trennung zwischen Gott und Mensch, trotz allen Anstrengungen und allen Ritualen bestehen bleibt. Um diese Kluft zu überbrücken, braucht es eine Brücke. Eine Verbindung, die den Abgrund zwischen Gott und uns überwindet. Und genau das hat Jesus getan. Er kam in diese Welt, um die Beziehung zum himmlischen Vater wiederherzustellen. Und er tat es aus Liebe zu uns Menschen. Ein kleiner Bericht soll dies verdeutlichen. Das war in New York in Brooklyn. Da war man daran, ein Hochhaus fertig zu bauen. Es gab noch Dachdecker oben auf dem Dach. 3 Dachdecker waren dort, mussten noch einiges erledigen. Und während diesen Arbeiten brach in den unteren Etagen in diesem Hochhaus Feuer aus. Als die Arbeiter diesen Brand bemerkten, war es bereits zu spät, um nach unten zu gelangen. Man konnte weder die Treppe noch den Lift benutzen. Natürlich wurde die Feuerwehr alarmiert. Die waren sehr schnell zur Stelle. Ein Spezialfahrzeug fuhr eine hohe Leiter mit einer Plattform hoch. Und oben angekommen, stellte der Feuermann, der auf dieser Plattform war, fest, dass etwa noch 1 Meter fehlte bis zur Dachkante. Also das Fahrzeug war zu weit weg vom Gebäude. Das Feuer verbreitete sich mit großer Geschwindigkeit aus. Man hätte die Leiter herunterfahren müssen, die Hydraulikfüße einschwenken, das Fahrzeug an das Haus näher heranfahren, das Fahrzeug stabilisieren, die Leiter wieder hochfahren. Und das alles hätte viel zu viel Zeit in Anspruch genommen, so dass jede Rettung für die 3 Männer auf dem Dach zu spät gewesen wäre. Kurz entschlossen tat der Feuermann etwas Unerwartetes. Er stieg auf den Rand der Leiterplattform. Er fixierte seine Füße so gut er konnte im Gitter um die Plattform herum, streckte seine Arme in die Höhe und ließ sich fallen bis zum Rand des Daches. Auf diese Weise konnte er diesen fehlenden Meter überbrücken und die Arbeiter konnten dann über ihn klettern und so diese rettende Plattform erreichen. Er bildete quasi eine menschliche Brücke. Als der letzte Arbeiter in Sicherheit war, hatte der Feuerwehrmann keine Kraft mehr, um sich halten zu können, und stürzte in die Tiefe. Er gab sein Leben hin, um andere Menschen zu retten. Und so wie dieser Feuerwehrmann sich hinwarf und alles hergab, was er hatte, so warf sich auch Jesus Christus hin und gab alles her, freiwillig. Durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung ist er uns zur Brücke geworden. Dieser fehlende Meter bis zur sicheren Plattform, der fehlende Meter bis zur Versöhnung mit Gott, der fehlende Meter bis zum ewigen Leben hat er überbrückt. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde, steht in Johannes 15, Vers 13. Gott liebt uns. Das ist nicht Theorie. Das ist knallharte Wirklichkeit. Er hat es bewiesen, indem er sein Bestes hingab, seinen eigenen Sohn. Durch ihn erfahren wir Vergebung unserer Schuld. Und durch ihn finden wir Zugang zum himmlischen Vater. Und dank ihm erhalten wir das ewige Leben geschenkt. Ist das nicht der beste Beweis dafür, dass Gott uns liebt? Wenn die Liebe nur Theorie bleibt, ist sie nicht viel wert. Ein Pfarrer hat einmal gesagt, theoretische Liebe ist praktischer Blödsinn. Ja, die Liebe muss unter Beweis gestellt werden. Sie muss praktische Folgen haben. Und Gott hat seine Liebe zu uns unter Beweis gestellt. Er hat sein Kostbarstes für uns gegeben. In Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott aber beweist seine Liebe zu uns damit, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Er hat nun seinen Teil erfüllt. Unser Teil ist es, sein Angebot, sein Geschenk im Glauben anzunehmen. Glauben, das ist nichts anderes als etwas in Anspruch nehmen, was Gott mir schenken möchte. Wer Jesus Christus in seinem Leben aufnimmt, wird die Erfahrung machen, dass Gott zu seinem Wort steht. Johannes 15, Vers 9. Gleich wie mich der Vater liebt, sagt Jesus, so liebe ich euch. Bleibet in meiner Liebe. Amen.